Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen. Unser Thema heute ist Quantencomputer. Steht die Wirtschaft vor der nächsten Revolution? Es ist Karfreitag, der 2. April 2021. Wir sind ja große Zahlen gewohnt, aber was die Unternehmensberatung Boston Consulting Group prognostiziert, ist schon speziell. 450 Milliarden Dollar pro Jahr. So viel Wert schaffen laut BCG Quantencomputer pro Jahr ab dem Jahr 2050. Zum Teil durch neue Umsätze, zum Teil durch Kostenersparnisse. Es gibt Marktschätzungen, dass bis 2030, also gar nicht mehr so lange hin, die Hersteller von Quantencomputern Geräte und Dienstleistungen im Wert von 65 Milliarden Dollar erwirtschaften. Entsprechend alarmiert sind die Investoren. Rund 200 Millionen Dollar Wagniskapital investierten sie in den vergangenen Jahren jährlich in Startups, die Quantencomputer entwickeln. Im vergangenen Jahr dann, 2020, folgte die Verdopplung. Da wurden rund 500 Millionen Dollar investiert. Jüngst hat ein Hersteller, IonQ, bekannt gegeben, an die Börse zu gehen. Investoren dort sind etwa der Fondsriese Fidelity und Google Ventures. Die Bundesregierung fördert die Technologie. Die BioNTech-Investoren, die Brüder Strüngmann, sind auch jüngst in ein einschlägiges Startup eingestiegen. Und inzwischen beginnt auch Daimler mit der Technologie zu arbeiten. Quantencomputer gelten schon länger als eine mögliche Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Stehen sie jetzt vor dem Durchbruch? Darüber will ich heute mit Eva Müller diskutieren, unserer Tech-Trend-Reporterin, die ihr Büro in München hat. Guten Morgen, Eva.
Hallo Sven, grüß dich.
Eva, was können Quantencomputer, was normale Supercomputer nicht können?
Fangen wir mal an mit, was können normale Supercomputer? Die können riesige, gigantische Datenmengen verarbeiten, die haben riesige Speicherkapazitäten. Aber wenn es darum geht, sehr schnelle Berechnungen mit vielen verschiedenen Variablen auszuführen, dann stoßen die ganz, ganz schnell an ihre Grenzen. Quantencomputer dagegen sind sowas wie reinrassige Prozessoren. Also die können extrem komplexe Berechnungen mit ganz vielen Variablen, ganz vielen Unbekannten in allerkürzester Zeit ausführen. Also zum Beispiel die Belegung von Slots an einem Großflughafen. Das sind ja hunderte von diesen Schnorcheln, an denen die Flugzeuge andocken können, die da zu einer bestimmten Zeit ankommen, abfliegen, Verspätungen haben, technische Schwierigkeiten. Und die Parkdauer eines jeden Jets ist ein entscheidender Kostenfaktor für jede Fluggesellschaft. Alle sind daran interessiert, diese Parkdauer zu minimieren. Und das schafft selbst der allerbeste Supercomputer heute nicht schnell genug im Tagesgeschäft am Airport. Deswegen, wenn wir mal wieder fliegen, werden wir es wahrscheinlich auch wieder hören, rennen Sie schnell an Gate 27, denn Ihr Flug wurde dahin verlegt. Das hätte man mit Hilfe eines Quantencomputers vermeiden können, dass wir total abgeschwitzt zum anderen Gate rennen müssen. Und solche Berechnungen, die zählen für die Quantencomputer schon zu den allerleichtesten Aufgaben. Also so eine Airport-Aufgabe, das war eine der Tasks, die schon die ganz rudimentären Quantencomputer, die heute schon funktionieren, erledigen mussten und haben so den Proof of Concept erbracht, also gezeigt, dass sie halten, was sie versprechen. Für diese komplexen Sachen sind sie so viel schneller und so viel besser als die normalen Supercomputer.
Und wie schaffen die das? Was ist die besondere Technologie hinter Quantencomputern?
Also jetzt muss ich ein ganz kleines bisschen technisch werden und so diesen Funktionsunterschied beim Rechnen zwischen normalem Computer und Quantencomputer erklären. Da geht's um diese allerkleinsten Recheneinheiten. Das ist beim normalen Computer das Bit. Und ein Bit, das kann eins, nämlich 0 oder 1, Licht an, Licht aus, Strom drin, kein Strom. Qubits dagegen, die können gleichzeitig an und aus. Sie können an sein, sie können aus sein, sie können an und aus sein und sie können alle Zwischenzustände annehmen, also quasi wie so ein Dimmer. Das sind die Wunder der Quantenmechanik, an der sich schon Albert Einstein die Zähnchen ausgebissen hat, die man aber heute technisch im Griff hat. Und weil die eben so viele Zustände gleichzeitig verarbeiten können, können die natürlich im gleichen Zeitraum sehr viel mehr Berechnungen ausführen und machen das auch auf eine ganz andere Art und Weise wie die herkömmlichen Rechner. Also sie arbeiten nicht so sequenziell hintereinander, sondern machen alles gleichzeitig und simultan, also sozusagen multitaskingfähige Rechner. Und dadurch sind sie um Vielfaches schneller und leistungsfähiger als herkömmliche Supercomputer und können quasi mit vielen Unbekannten gleichzeitig jonglieren. Dadurch werden sie zu den Königen der Simulation und zu den Meistern der Musterkennung. Also Mustererkennung, das können sie perfekt gut und das ist die entscheidende Fähigkeit für künstliche Intelligenz und Machine Learning. Und da setzen ja alle drauf, dass wir das in Zukunft so super gut können und damit diese riesigen Effekte erzielen, die uns Boston Consulting da prophezeit.
Schon länger gilt ja Quantencomputing als eine Schlüsseltechnologie für das 21. Jahrhundert. Jetzt scheint das nicht mehr nur Theorie zu sein. Das liegt natürlich auch daran, dass die Technologie immer weiterentwickelt wird. Das liegt aber auch daran, dass den Menschen die Anwendungsmöglichkeiten so viel offensichtlicher und reizvoller erscheinen. Und du hast ja schon eine Anwendungsmöglichkeit genannt an den Flughäfen. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen breiter gucken, Eva, im Frühjahr 2021, in dem wir uns jetzt befinden, welche ökonomisch relevanten Anwendungen siehst du für Quantencomputer?
Oh, da kann ich dir eine ganze Liste aufzählen. Also das fängt an mit der Pharmabranche, die Chemieindustrie, alle, die neue Materialien entwickeln wollen. Dann aber natürlich auch die ganze Logistik, Transportindustrie, Veranstaltungsbranche, die Produktion und auch Banken und Versicherungen. Also im Prinzip ist es momentan so, dass sich fast alle DAX-Konzerne mit Quantencomputing beschäftigen und irgendwo schauen, was könnten uns Quantencomputer bringen, wo könnte man die einsetzen. Das ist im Moment so the hot shit.
Können wir vielleicht mal sozusagen zwei, drei, um das noch plastischer zu machen, durchgehen nacheinander, vielleicht die Medikamentenentwicklung. Was kann Quantencomputing da leisten?
Ja, da hast du natürlich direkt die Paradeaufgabe für Quantencomputer rausgesucht, denn da kommen ihre beiden Fähigkeiten sofort zum Einsatz. Erstens die Simulation. Sie können Moleküle simulieren und wie die sich verhalten. Und das können selbst die leistungsfähigsten Supercomputer im Moment noch nicht. Oder wahrscheinlich können sie es auch nie, denn ich nehme mal so ein Beispiel, so ein Koffeinmolekül, ne, das wir ja jeden Tag brauchen, um zu uns zu kommen. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Das besteht nur aus lächerlichen 30 Atomen. Und selbst das Verhalten des Koffeins irgendwie zu simulieren, also ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, wie komme ich schneller aus dem Bett, wie bin ich schneller, hallo, wach, das kann einfach ein Supercomputer und der allergrößte kann das nicht. Quantencomputer hingegen, die können das und auch mit sehr viel komplexeren Molekülen. Und das beschleunigt die Entwicklung von neuen Wirkstoffen ungemein. Und dann kommt der zweite Punkt. Jetzt habe ich also jede Menge neue Wirkstoffe entdeckt, entwickelt. Und jetzt muss ich auswählen, was ist mein geeigneter Kandidat für ein spezielles Problem. Und da schlagen auch die Qubits wieder perfekt zu, denn die können auch Mustererkennung in riesigen Datenmengen super. Ich nehme mal das Beispiel Immatics, diese Tübinger Krebsforschungsfirma, die haben über 20 lange Jahre 400 Millionen potenzielle Rezeptoren auf Krebszellen sich angeguckt, an die so diese körpereigenen Abwehrzellen ansetzen könnten. Das ist ja so diese neue Idee, wie man dem Krebs zu Leibe rücken könnte. Da haben die 20 Jahre gebraucht, um aus diesen 400 Millionen potenziellen Kandidaten die 200 vielversprechendsten rauszudestillieren. Also hätte man das ein Quantencomputer machen lassen können, dann wäre die Entwicklungszeit vielleicht auf 20 Monate runtergegangen. Ich meine, das ist ein dermaßen gigantischer Gewinn, dass alle Pharmafirmen da total hip drauf sind. Boehringer Ingelheim zum Beispiel hat jetzt gerade eine Kooperation mit dem Quantencomputerbereich von Google angekündigt. Also die setzen da ganz große Stücke drauf.
Sehr beeindruckend. Zweiter Punkt, chemische Prozesse. Was kann Quantencomputing da leisten?
Ja, da gilt im Prinzip parallel das, was ich gerade für Medikamente erzählt habe. Denn es geht um die Entwicklung von neuen Materialien. Die sind auch aus was zusammengesetzt? Moleküle, Atome. Und zum Beispiel suchen wir ja im Moment ganz verzweifelt nach neuen, besseren, effizienteren Materialien für die Batterien für E-Autos. da muss man sich wieder jede Menge neue Moleküle entweder selbst schaffen oder finden und dann auf ihre Anwendbarkeit für diese Aufgabe testen oder ob sie eben die richtigen Eigenschaften mitbringen. Das sind jedes Mal wieder Gleichungen mit absurd vielen Variablen, sind also perfekt für unseren Quantencomputer. Das liebt er. Die sind wie so eine universelle Erfindungsmaschine. Und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, also leichtere Werkstoffe für den Flugzeugbau, bessere Dämmstoffe für Gebäude, effizientere Photovoltaikzellen. Da kann man sich wirklich also ausdenken, was man möchte. Der Quantencomputer kann uns helfen, da die richtigen Moleküle, die richtigen Zusammensetzungen zu finden. Und deshalb sind jetzt im Moment zum Beispiel BASF und auch Evonik extrem dran, Projekte mit Quantencomputing aufzusetzen. Also auch da ist es eigentlich das heißeste neue Forschungsthema.
Hier noch ein Hinweis vom Werbepartner Zefdesk. Zefdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, kleine Unternehmen und FreiberuflerInnen. Dank Zefdesk können Sie Ihre laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Zefdesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, KundInnen verwalten und Online-Banking erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit. Weitere Infos finden Sie unter zefdesk.de/mm.
Kommen wir zum Abschluss unserer kleinen Tour durch die Einsatzmöglichkeiten von Quantencomputern nochmal zu einem Feld, wo es, glaube ich, nicht so sehr um Moleküle geht. Logistik, was kann Quantencomputing da leisten?
Ah, da geht's um diese beliebten Optimierungsaufgaben, quasi das Lieblingshobby von Quantencomputern. Also Fujitsu testet jetzt zum Beispiel gerade so einen Quantensimulator und fragt sich, wie kann man Fußballstadien unter der Einhaltung von Corona-Regeln optimal besetzen lassen. Das ist so eine ganz schöne Fingerarbeit für so einen kleinen, frühen Rechner. Aber es geht auch um Verbesserungen von Abläufen in Fabriken durch Computersimulationen. Das beliebte Stichwort digitaler Zwilling. Da wird heute auch noch sehr viel zu Fuß und sehr langsam gemacht. Da können es echte Quantensprünge geben. Dann die ganzen Thema Lieferlogistik, E-Commerce, gibt's jede Menge Optimierungspotenzial. Übrigens ein Segen fürs Klima, ein Segen für die verstopften Innenstädte. Es fahren immer noch viel zu viele LKWs leer durch die Gegend, doppelte Wege. Der Quantencomputer, den brauchen wir aber auch, um das autonome Fahren endlich im echten Straßenverkehr zu realisieren. BMW ist da zum Beispiel höchst interessiert. Und es gibt noch einen Bereich, der total auf Quantencomputer steht, und das sind die Banken und Versicherungen. Denn da können Quantencomputer ganz neue Optionsgeschäfte und super coole Derivate berechnen. Also das Geld verdienen geht mit Hilfe von Quantencomputern auch sehr viel leichter und das Geld sparen auch. Vor allen Dingen für die Versicherungen. Die können sich damit nämlich ihre Risikoermittlung total erleichtern, etwa indem sie riesige Klimasimulationen machen oder die Auswirkungen von Katastrophen schon simulieren können und dann einfach wissen, aha, in den Bereichen vielleicht ein bisschen weniger Versicherungen verkaufen.
Das sind wirklich faszinierende Anwendungsmöglichkeiten. Umso wichtiger ist es, dass die Quantencomputer verlässlich arbeiten, nicht, dass da am Ende falsche Ergebnisse herauskommen und man falsche Entscheidungen trifft als Mensch. Das Problem ist ja noch nicht so richtig gelöst, verlässlich arbeitende Quantencomputer zu bauen. Aber es gibt Unternehmer, die behaupten, sie könnten das. Wie sieht die Szene gerade aus?
Ja, also es gibt im Moment etwa 130 Unternehmen, die ganz dicht an Quantencomputern arbeiten, also an der Herstellung der Hardware. Dann gibt's ja nochmal das große Thema Software. Das ist auch total wichtig. Die Software wird ganz anders programmiert in der Quantenwelt. Da gehen ganz andere Algorithmen gelten da. Und die Software ist auch entscheidend, um genau diese Unschärfen, die Quantencomputer ja erzeugen, weil die so viel gleichzeitig machen, ne? Diese Unschärfen, dieses Rauschen nennt man das, im Hintergrund zu eliminieren. Aber von den 130 Unternehmen, die also an der Hardware für Quantencomputer arbeiten, das sind Tech-Giganten wie Google, IBM oder Huawei, aber auch Chip-Hersteller wie Intel, STM oder Infineon und natürlich ganz viele Startups und Spin-offs aus Universitäten. Und da übrigens kämpft Europa ganz vorne mit. Es gibt zum Beispiel das Alpine Quantum Technologies, also AQT, aus Innsbruck. Die arbeiten mit einer Technologie, die heißt Ionenfallen und hat den Vorteil, dass man da nicht ganz so tief runterkühlen muss. Denn eins ist auch ein großes Problem bei den Quantencomputern. Die brauchen absurd viel Energie, weil sie so nahe dem Nullpunkt arbeiten müssen, und zwar dem echten Nullpunkt, nicht das, was wir für 0 Grad halten. Dann gibt's Pascal aus Paris, die auch wieder eine eigene Technologie verfolgen. Die britische Oxford Quantum Circuits, total geheimnisvoll, versprechen aber auch Wunderdinge. Und dann gibt es die finnisch-deutsche IQM, die ist an der Aalto-Universität in Espoo entstanden und deren CEO ist der deutsche Jan Götz. Der kann das sehr gut erklären, wie die ganzen Sachen funktionieren. Aber wie immer gibt es diesen Unterschied zwischen amerikanischen und europäischen Startups, was so die Lautstärke in der Kommunikation angeht, ne?
Einer, der relativ lautstark unterwegs ist und deswegen möglicherweise in den kommenden Wochen unseren Hörerinnen und Hörern auch häufiger unterkommt, ist der Jeremy O'Brien, einer der Gründer von PSI Quantum. Der sagt, in rund 5 Jahren könne er quasi industriell Quantencomputer herstellen. Investiert bei ihm sind unter anderem BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt. Ist O'Brien ein Aufschneider oder, tut mir leid, dass ich diesen arg strapazierten Vergleich hier nochmal anführen muss, oder ist O'Brien der Elon Musk des Quantencomputings?
Ich kann natürlich auch nur mir anschauen, was erzählt O'Brien. Der behauptet ja, er könne bald einen Rechner mit 1 Million Qubits bauen. Und derzeit schaffen die allerbesten Experten, die Top-Firmen, also Google, IBM, die haben Milliarden an Finanzierung zur Verfügung. Die können Rechner bauen, die gerade mal so um die 100 Qubits stabil laufen lassen. Wie Mr. O'Brien seine Millionen an Qubits irgendwie schaffen will, das verrät er uns nicht. Also deswegen kann selbst der beste Branchenkenner nicht beurteilen. Ich habe nochmal lang drüber diskutiert, was steckt denn dahinter? Was könnte das sein? Habe noch ein paar Kenner angerufen und keiner konnte mir das sagen. Die haben dann gekichert und haben gesagt, na ja, Albert Einstein hat ja auch schon gesagt, er selbst versteht gar nicht so recht, was da alles in der Quantenwelt passiert und vermute, es sei ein Stück Magie mit dabei.
Eine faszinierende Aufgabe für uns Journalisten jedenfalls, das weiter eng zu begleiten. Du hast auch schon erwähnt, das deutsch-finnische Unternehmen IQM, da sind jüngst ja auch die Strüngmann-Brüder eingestiegen, die einer breiteren Öffentlichkeit vertraut wurden durch den Einstieg beim Corona-Impfstoffhersteller BioNTech. Wie haben die begründet, bei IQM einzusteigen?
Ja, das ist wirklich eine lustige Geschichte, die übrigens total eng mit BioNTech zusammenhängt. Also der, sage ich mal, Verwalter der Beteiligungen der Strüngmann-Brüder ist ja der Helmut Jeggle, der Aufsichtsratschef von BioNTech. Das ist so eine richtige Tech-Schnüffelnase, der Helmut Jeggle. Und als der den Börsengang von BioNTech in New York vorbereitet hat, im Sommer 2019 war das, dann ist er da mal abends auch zu so einer Startup-Pitch-Veranstaltung zum Thema Quantencomputing gegangen. Und nach den 1,5 Stunden war er total fasziniert, hat erzählt, hat noch tief bis in die Nacht rein gegoogelt und sich YouTube-Videos angeguckt, wie funktioniert das mit dem Quantencomputing. Und hat gedacht, boah, geil, das ist das nächste High-Deep-Tech-Thema, in das wir da einsteigen müssen. Dann ist er zu den Strüngmännern gegangen. Die haben gesagt, ja, haben wir auch schon gehört. Ja, grundsätzlich total spannend, aber mein lieber Helmut, du bist wirklich beim allerbesten Willen kein Quantencomputing-Experte. Ja, ist ein bisschen frustriert, ist er dann zum Michael Motschmann gegangen von den MIG-Fonds. Das ist immer so ein Triumvirat von Investoren. Michael Motschmann bei den MIG-Fonds, das ist sozusagen der Trüffelhund der Deep-Tech-Branche. Und der investiert dann, oder dann investieren die Strüngmann-Brüder gemeinsam mit Jeggle dann in solche Deep-Tech-Unternehmen wie BioNTech. Und Motschmann hat gesagt, ja, hey, super, dass du vorbeikommst, Helmut. Das stimmt. Ich habe gerade eine super Firma in Finnland gefunden. IQM heißen die. Und ja, da ich habe investiert. Und Jeggle hat dann mit seinem privaten Geld ein paar hunderttausend in der Seed-Runde mit rein investiert, hat gesehen, die sind wirklich klasse da bei IQM und hat jetzt bei der Series A-Runde über 39 Millionen eben auch wieder die Strüngmänner, er muss sie eigentlich gar nicht mehr so richtig überzeugen, sondern die haben so ein bisschen einen Automatismus. In einem gewissen Rahmen ziehen die da immer mit, wenn Jeckle reingeht und Motschmann reingeht. Und dann machen wir auch mit. Ja, und jetzt haben sie eben dieses gewaltige Potenzial von Quantencomputing für die Medikamentenentwicklung entdeckt und sehen, welche Potenziale da in IQM stecken.
Du hast ja gerade eben schon geschildert, wie facettenreich der Markt gerade ist, der Anbieter von Quantencomputing, und dass man genau gucken muss, wer kann eigentlich was. Was ist denn das Besondere an IQM?
Ja, also IQM ist im Vergleich zu all den anderen Quantencomputer-Startups wirklich extrem offen in der Kommunikation, und die sind ganz realistisch mit ihren Zielen. Also die haben jetzt schon, das ist gerade mal ein knapp 3 Jahre altes Unternehmen, einen ganz handfesten Businessplan. Der Jan Götz, der Gründer, der ist so ein bisschen was wie die Özlem Türeci bei BioNTech, die also da die ganze mRNA-Technologie super erklären konnte. Und der erklärt auch alle Vor- und Nachteile. Der erzählt nicht das Blaue vom Himmel runter, sondern der sagt ganz realistisch, das geht noch nicht, aber das sind unsere Entwicklungsschritte, wie wir da hinkommen wollen. Und er generiert auch schon echtes Geschäft. Also er hat schon einen ersten Quantencomputer verkauft, und zwar an VTT. Das ist sowas wie die finnische Fraunhofer-Gesellschaft. Im Moment gerade wird ein IQM-Rechner im Leibniz-Rechenzentrum in München integriert in einen Supercomputer. Also das ist so die Hochzeit von Supercomputer und Quantencomputer, damit die beiden ihre the best of both worlds vereinen können. Die Supercomputer mit ihren riesigen Speicherfähigkeiten, die Quantencomputer mit ihrem tollen, schnellen, gleichzeitigen Rechnen. So in 2-3 Jahren werden die auch wirklich eine gigantische neue Fähigkeit anbieten können. Und die kooperieren schon ganz eng mit Unternehmen. Die sind ganz eng und direkt an der industriellen Umsetzung dran. Also im Moment führen die sehr, sehr ernsthafte Kooperationsgespräche mit BMW, mit BASF und mit Infineon. Und das sind eben so diese zwei unterschiedlichen Glaubensschulen im Quantencomputing. Ne? Da gibt's die einen, die wollen die super universal alles Könnermaschine mit Millionen Qubits anbieten können binnen kürzester Zeit, so wie das zum Beispiel PSI promotet. Und dann gibt's die, die sagen, ja, wir leben lieber mit dem, was wir jetzt schon konkret können. Wir können ja schon, naja, eine gute zweistellige, leicht dreistellige Zahl von Qubits verlässlich laufen lassen. Und damit können wir tatsächlich jetzt schon rechnen. Wir können jetzt schon damit konkret arbeiten und Aufgaben lösen und eben in die industrielle Anwendung kommen und anfangen, diese gigantischen Zahlen an Wertschöpfung zu generieren.
Eva, egal welche Glaubensschule da am Ende gewinnt, das scheint mir tatsächlich sicher, dass das eine Schlüsseltechnologie für das 21. Jahrhundert werden wird, vielleicht sogar schon ist. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Einblicke.
Vielen Dank. Ich sage Tschüss und wünsche frohe Ostern an all unsere Hörer.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr zu Quantencomputing und weiteren ökonomisch relevanten Tech-Trends erfahren wollen, empfehle ich Ihnen unsere Shownotes oder gleich managermagazin.de. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen auch, wie Eva Müller, frohe Ostern. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.